Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, wie immer, in der Leitung die geschätzten Kollegen Sünder und Lamalfa. Moin, ihr beiden.
Moin aus dem Tiefschnee.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Wie ist es bei euch? Seid ihr heute schon ein bisschen geschlittert, Thomas? Was ist schon draußen? Hier ist es auf jeden Fall stellenweise echt gefährlich.
Ich konnte es vermeiden, rauszugehen bis jetzt. Aber heute Nachmittag muss ich nochmal eine Runde mit dem Hund drehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht ihn vor einen Schlitten schnalle, ja?
Dass ich dann so ziehen lasse. Oder Socken über die Schuhe ziehen oder so.
Also ich habe jetzt die letzten zwei Tage nichts anderes gemacht, außer die Hälfte der Zeit mit Chippen zu verbringen. Und gerade im Augenblick fängt es schon wieder an zu schneien.
Wie ging nochmal der Slogan von Baden-Württemberg? Wir können alles außer Hochdeutsch. Also mit anderen Worten, ihr kennt auch Winter.
Ja.
Hamburg kann das definitiv nicht.
Ja, das ist schon interessant, Wenn du bei mir in der Gegend lebst, dann siehst du schon, dass unten in Freiburger nicht mehr mit dem Winter zurechtkommt. Weil Die da unten so schon keine Winterreifen mehr fahren, sondern Allwetter.
Du meinst, da werden die einsilbig?
Du merkst es da in den Orten, auch wenn Schneedienst ist oder so, das funktioniert nicht. Aber hier oben auf dem Berg ist morgens um 6 die Straße frei.
Wie bist du denn nach Tuttlingen gekommen, zu Thorsten Seile und zum Hörhaus Tuttlingen? Lag da schon Schnee oder das ist doch eine Geschichte, die liegt schon ein bisschen zurück, ne?
Ja, deutlich. Deutlich. Die ist über ein Jahr alt. Nee, fast ein Jahr alt.
Genau. Hat aber ja, wie wir jetzt lesen dürfen und alle unsere Hörerinnen und Hörer ja jetzt auch bald oder jetzt ja schon im digitalen Magazin lesen können, an Aktualität nichts verloren. Worum geht's? Warum bist du da überhaupt hin?
Also, dass ich mich ja mit dem Thema Ausbildung schon längere Zeit beschäftige, das dürfte in der Branche mittlerweile jeder mitbekommen haben. Und wir hatten ja, ihr wisst noch, mit welchem Beitrag wir gestartet sind? Mit Jana Ritter. So. Und Jana Ritter liegt natürlich wo? Sozusagen vor der Haustür von Tuttlingen. Nee, in jedem Fall, die sind nicht weit voneinander entfernt. Und du weißt ja, ich bin ja auch hier in der Gegend ein bisschen bekannt und tausche mich ja auch aus und so. Und Thorsten bekam natürlich wieder mal mit, dass ich etwas mache. So. Und in Sachen Ausbildung unterwegs bin. Und dann lud er mich ein und ich sagte ihm von Anfang an, nee, ich suche meinen Start woanders.
Okay.
Aber bin trotzdem dorthin gefahren und habe mir angehört, was die zu erzählen haben. Genau. Und das habe ich jetzt knapp ein Jahr mit mir rumgetragen, die Geschichte.
Und was ich total interessant fand an der Geschichte, du kommst da auf ein Thema zu sprechen, was eigentlich jeder irgendwie sofort checkt, was ich persönlich aber zumindest selten so ausformuliert gelesen habe, nämlich Betriebsidentität. Was hat dich darauf gebracht? Hast du das da einfach gesehen? Oder?
Wenn ich da mal reingrätschen darf, ich habe durch den Artikel was für mich komplett Neues gelernt, nämlich dass Identität auch ein Gesetzesparagraf
ist. Ja, war für mich auch neu.
Also ich dachte immer, Identität ist eher sowas Gefühltes, Emotionales, aber dass es da sogar ein Gesetz gibt, das sagt, es gibt eine Identität, das finde ich schon spannend.
Wisst ihr, Leute, jeder hat ja seine Ausbildung und ich bin halt Geisteswissenschaftler, durch und durch. Und wenn man das studiert hat, was ich gemacht habe, dann kommst du um den Begriff nicht umhin. Du musst Seminare dazu belegen. Punkt.
Und das hat dir denn auch geholfen, das bei denen da so zu erkennen oder haben die selber das Thema aufgemacht?
Wenn du aus meiner Position rauskommst, du machst einen Beitrag über Ausbildung, du kennst eine Luisa Butschle vom ersten Tag an. Ich kenne sie wirklich vom ersten Tag an. Ich war in dem Hörhaus, da war es noch nicht mal eröffnet. Das kann der Thorsten bestätigen.
Mhm.
Ja, ich kenne den Laden, da waren die beim Computer einrichten und im Rohbau. So. Und vom ersten Tag an kennst du eine Luisa Butschle. Und du weißt, dass Thorsten sie vom ersten Tag an hochgezogen hat. Du weißt, dass sie seine Ausbildungsleiterin ist. Und du weißt, dass sie da Vollgas gibt. Weil du siehst das die ganzen Jahre. Ja. Wenn sie dreimal im Interview das Wort Identität des Hauses ins Wort nimmt, dann ist doch bei mir klar, was ich draus mache.
Was hast du denn daraus gemacht? Also wenn ich das mal kurz so umreißen darf, es geht ja darum, wie die einen Azubi gefunden haben.
Genau. So, und es geht auch darum, dass sie die klare Aussage tätigen und sagen, erstens, wir nehmen nicht jeden.
Mhm.
Zweitens, ne, es muss zur Identität des Hauses passen eben. Ja. Und das sagt Luisa Butschler, das sagt noch nicht mal Thorsten so richtig, sie sagt es vor allen Dingen. Der zweite Punkt hinten dran, den sagt Thorsten. Er ist der felsenfesten Überzeugung, dass es nichts bringt, sich rechts und links am Markt zu bedienen, darum zu fischen. Am Ende hat man dann Glück oder nicht Glück, ob die Person dann in Betrieb passt oder nicht in Betrieb passt. Ob sie den Identität des Hauses entspricht.
Also ist sein Ansatz, Fachkräfte nicht nur selber auszubilden, sondern sogar Fachkräfte so auszubilden, dass sie quasi die Betriebsidentität, den Geist, den Spirit, wie auch immer man es nennen möchte, mitatmen sozusagen und dann bald selber verkörpern.
Und das finde ich schön zu sehen, dass das ein Lars innerhalb eines Jahres sogar bekräftigt, sowohl im Interview vor einem Jahr, wo er mein ersten Lehrjahr war, als auch am Ende, wo ich mit einer Freigabe vor der Tür stehe und er mir das nochmal bekräftigt.
Also du hast quasi ein Jahr später nochmal mit ihm gesprochen und er sieht es immer noch so.
Ein Jahr später geschrieben.
Genau, ja, genau. Und Lars ist eben dieser Azubi, den die gefunden haben. Ich fand auch die Geschichte ganz witzig. Das ist auch wieder so ein wunderbares Beispiel, wo man sich eine Scheibe von abschneiden könnte, denke ich. Wie haben die das nochmal gemacht?
Naja, also sie hatten am Ende des Tages einen Kunden, der den ganzen Deal mit dem Azubi eingefädelt hat.
Der fand das da so cool, dass er waren die verwandt oder
der,
irgendwas?
Der ist Kunde im Hörhaus und hat gesehen, wie die dort arbeiten.
Mhm.
Und er hat einen Nachbarn, der ihm den Rasen mäht.
Genau. Der Rasenmähermann.
Der Rasenmähermann. Und eben, das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Und das ist genau der Punkt, ich glaube.
Also der, ganz kurz, der hat seinem Rasenmähermann Lars gesagt, sag mal, wenn du, guck dir das doch mal an, das könnte was für dich sein. Oder wie war das?
Noch viel anders. Der hat erst gesehen, dass der Lars sich schwer tut, nach dem Abitur überhaupt irgendwie was für sich zu finden.
Mhm.
Kennt ihn halt von Kindesbeinen an. Die andere Seite war die, dass er auch jahrelang Kunde im Hörhaus ist. Er dann weiß, wie die da getriggert sind. Und dann ist er erst zu Thorsten Seiler ins Geschäft gegangen und hat gesagt, du, ich hätte da jemanden für dich.
Mhm.
Und dann haben die das so eingefädelt, dass der Lars dann irgendwann auf die Ausbildungsbörse nach Tuttlingen gegangen ist und sich dort offiziell vorgestellt hat.
Alles klar.
Und dann musste der dann erstmal ein Praktikum machen. Und erst nach dem Praktikum, nachdem man irgendwie ein Gefühl füreinander hatte, ne, Zeit ein bisschen vergangen ist und er es auch wirklich wollte, ist es dann auch angegangen.
Und ich habe aus dem Artikel rausgelesen, dass es auch ein Praktikum im Sinne von Praxis war. Also er wurde da auch wirklich ins kalte Wasser geworfen. Gleich, wenn ich es richtig erinnere, auch sogar mit schon mal an Otoplastiken fräsen und so. Also nicht nur so, ich mache ein Praktikum und stehe jetzt in der Ecke und koche einen Kaffee und bringe den dem Kunden. Sondern
richtig. Also Luisa, muss man sagen, die hat einen Ausbildungsrahmenplan geschrieben, der in vielen Bereichen wirklich weit hinaus drüber geht, was eigentlich so Standard ist. Und sie sagt auch ganz klar, dafür muss man die Lust haben, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das sind alles bewusste Schritte und da kommen wir immer wieder auf den Begriff Identität. Was will ich? Wie will ich nach außen strahlen mit meinem Betrieb? Ich frag dich, Thomas, hast du dich immer identifizieren können an den Stellen, wo du Arbeitnehmer warst?
Nee, schön wäre es gewesen. Das hat schon einen Grund, warum ich viele Jahre meines Lebens selbstständig tätig war. Also ich hatte auch tolle Arbeitgeber, ich will jetzt das nicht pauschalisieren, aber manchmal stehen halt eben kommerzielle Interessen weiter im Vordergrund als die Identität. Also wenn jetzt sozusagen Identität für ein Unternehmen bedeutet, wir quetschen jetzt maximalen Umsatz aus irgendeiner
Sache raus. Das kann es genauso bedeuten, eben. Das ist ja genau der Punkt. Ich
rede jetzt nicht nur von Hörakustik, ne? Das betrifft ja viele Branchen. Dann ist es für mich dann halt schwer, da Feuer und Flamme für zu sein, ja? Wenn es nur um Kohle geht, in Anführungszeichen.
Aber was wir ja festhalten können, ist, im Hörhaus Tuttling war man einfach oder ist man einfach verdammt gut vorbereitet, weil man sich Gedanken gemacht hat, weil man, wie die Luisa, einen Ausbildungsplan verfasst hat, der wahrscheinlich recht detailliert diverse Schritte beinhaltet, wie man da vorgeht, wenn man jemanden gefunden hat. Und das zeigt halt einfach, die machen unglaublich viel richtig. Und das als ganz kleine Einheit. Ne?
So, und dann sind wir ja genau an dem Punkt. Ich kenne die Betriebe, die ihre Azubis regelmäßig finden. Genauso kenne ich die Betriebe, die sich sehr schwer tun, an Azubi zu finden.
Ja,
du hast eine Sache fand ich noch richtig cool, eine richtig coole Idee,
ja.
Dass der Azubi selbst Hörgeräte trägt. In der Anpassung ist sowieso eine gute Idee, weil das schafft einfach Vertrauen beim Kunden. Aber er kriegt sozusagen über ein Roger-Mikrofon auf die Hörgeräte dann auch noch Tipps von außen, von außerhalb von der Hörkabine, sodass dass es nicht so ist, jemand kommt dann rein und sagt ihm jetzt, mach das aber mal so oder so, sondern er kann praktisch, während er mit dem Kunden redet, mithören oder sich Tipps geben lassen. Finde ich eine sehr coole Idee. Wenn man Hörakustiker ist, kann man die Technik ja auch mal so einsetzen.
Genau, alles brancheninterne Technik, das macht es so sympathisch. Ne?
So, ja. Und darüber hinaus, daran merkst du auch, dass dann eine Luisa mit einem Thorsten in die Debatte geht. Was könnte man machen? Da haben wir noch ein Problem. Und die das dann miteinander ausdiskutieren. Und wo ein Thorsten Seile sich dann hinstellt und sagt, ja, das hätte ich mal gerne damals zu meiner Ausbildungszeit gehabt. Also es zeigt damit, dass er sich versucht, an seine Zeiten zu erinnern und nachzudenken, was hätte ich denn eigentlich besser haben wollen zu meiner Ausbildungszeit. So.
Wie gesagt, ich finde, man sieht da einfach sehr gut, da wurden viele Lehren aus Erfahrungen gezogen, da wurden die richtigen Schlüsse gezogen und halt eben so einen Plan verfasst. Und ich wünsche dir nur das Allerbeste für diesen Weg, den die da jetzt gemeinsam gehen und dass sie viel Freude alle aneinander haben werden und lange zusammenarbeiten.
Also in gewisser Hinsicht kann man auch schon sagen, wenn man eine gewisse Identität nach außen ausstrahlt und jedes Geschäft hat aus meiner Sicht immer eine gewisse Ausstrahlung im Gesamten. Es stehen Menschen dahinter. Wie ich am Anfang schrieb, ich kenne kein Unternehmen, in dem kein Mensch sitzt. Also verkörpern wir das auch nach außen und strahlen das nach außen ab.
Bleiben wir noch einen Augenblick beim Thema Ausbildung. Du hast ja noch ein weiteres Interview zu dem Thema veröffentlicht. Du hast schon auf dem Hörex-Fortbildungskongress, der war letztes Jahr im November, glaube ich, ne, wenn ich mich richtig erinnere, mit Jens Ahlers und Rainer Poppen geschrieben, die sich beide für diese Ausbildungsinitiative der Hörex engagieren, die aber, glaube ich, auch beide im Gesellenprüfungsausschuss aktiv sind und so weiter. Mit denen hast du dich unterhalten, eben über dieses Thema. Was habt ihr besprochen?
Naja, also wenn wir über Ausbildung reden, dann denke ich als allererstes an Ausbilder.
Mhm.
Das meine ich das.
Wo kein Ausbilder, da kein Azubi. Eben
deswegen auch der Titel. Wenn du selber mal vor jungen Leuten gestanden bist und diese selber ausgebildet hast, egal in welchen Bereichen, und ich kann von mir aus sagen, dass ich 35 Jahre da Erfahrung habe, besitze, in welcher Form auch immer, dann stehst du immer in der Position, dass du dir Gedanken machen musst, wie du eine ganze Gruppe in der Gänze mitnimmst. Ja? Ob du einen einzelnen Azubi hast oder eine Azubi-Klasse, ne? Stichpunkt Lübeck. Ob es auf der persönlichen Ebene ist oder wirklich in Gruppenverbund, am Ende des Tages geht es hier um Wissensvermittlung. Und wenn wir über Wissensvermittlung reden, da kann ich dir auch eine Menge erzählen. Wenn du an einer pädagogischen Hochschule bist und dir die Erfahrung machst, dass du jedes Jahr eine Treppenstufe sozusagen weiter nach unten gehen musst, damit du dein Gesamtziel am Ende des Jahres wieder erreichst, dann zeigst du, dann wird hoffentlich klar, dass sich die Bedingungen, wo du die Leute abholst, auch stetig verändern.
Und das bestätigen die beiden halt eben auch. Ne? Wobei ich fand das ganz cool, dass sie da nicht irgendwie so früher war es besser oder früher eben. Waren die Leute schlauer oder genau. So kommen die ja eben nicht. Ne? Die sagen halt einfach, es ist anders. Es hat sich etwas verändert, aber sie erkennen es und sie sind auch bereit, auf ihrer Seite zu gucken, was kann oder muss ich tun, um eben, wie du es erzählt hast, trotzdem die Ziele erreichen zu können.
Und da wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der, ich sage mal, das Bewusstsein für den anderen in den letzten Jahren ein Stück weit abgenommen hat, sagen wir es mal so rum, ist es halt auch so, dass, also ich mache dir das mal an einem Beispiel klar. Pass auf. Als ich ein kleiner Bursche war und zurück nach Deutschland kam, da war das wirklich so, dass du in einen Fußballverein gegangen bist, du hast deine 12 D-Mark Jahresbeitrag abgedrückt, du hast einen Trainer vorne dich dran gehabt, der war Mitte 20, der ist mit seinem Zweiergolf da angetanzt gekommen, du hast Spaß gehabt mit seinem Fuchsschwanz und na, wenn du noch auf die Kerb gegangen bist oder was auch immer, du hast sogar Freizeit mit denen verbracht. Punkt. Paar Jahre später, als du selber Trainer wurdest, hast du dann einen alten Jugendleiter vor dir stehen, der so verzweifelt ist, dass er deinen kleinen Bruder, der 12 zu dem Zeitpunkt ist und du 14, fragt, ob du Trainer wirst. So bin ich Trainer geworden. Ich war mit 16 Jugendleiter. Ich kann dir sagen, was es bedeutet, links und rechts irgendwelche Trainer zu organisieren. Und das Erste, was ich immer erlebt habe, war, bitteschön, die Hand auf. Was kriege ich dafür? Heute kannst du wetten, dass sich ganze Ortschaften zusammenschließen, um überhaupt noch eine Mannschaft zusammenzukratzen. Daran erkennst du, wie da vieles verloren gegangen ist, weil du, ich sage mal, eine nur Individualisierungswelle geschoben hast, ohne mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, sich mal auch mal an dem Ganzen zu beteiligen. Das macht der Thorsten am Beispiel klar mit dem Zivildienst. In unserem Luisa und Lars Salzmann-Beitrag. Ne? Wo er Argumente führt und sagt, naja, so doof es klingt, aber wir haben auch erstmal damals gucken müssen, dass man mal für 5 € im Zivildienst merken, dass man pünktlich sein muss, dass man sich mit einbringen muss, bam, bam. Ja. Und das findet halt heute nicht mehr so statt, aus meiner Sicht.
Wie gesagt, ich habe das Interview gerne gelesen, weil es so aus dem Alltag und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich das schon mal so beleuchtet irgendwo gelesen habe, weil es so ein bisschen so aus dem Alltag von zwei Leuten, die halt eben im Bereich der Ausbildung so engagiert sind, beide ja auch, wenn ich das richtig drauf habe, Jens Ahlers auf jeden Fall auch noch mindestens ein Fachgeschäft jeweils führen und ne.
Und bei den beiden fand ich zum Beispiel krass, der eine schafft, 12 Leute auszubilden.
Jens Ahlers, genau.
Der andere in den ganzen Jahren, obwohl er es so cool macht, sich engagiert und macht, nicht einen.
Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal das Thema wechseln. Jetzt kommt eine richtig gewagte Überleitung, habe ich mir gerade überlegt. Weil du hast ja gesagt,
wieso? Da ist vieles... Durchfallfach Nummer 1 ist was?
Otoplastik. Ah, oh, guck mal, wie gut das ist.
Schakalaka.
Weißt du, was ich sagen wollte? Du hast ja gesagt, da geht vieles verloren. Und auch das könnte man ja irgendwie in Richtung Wichtigkeit der akustischen Ankopplung, aka Otoplastik, drehen. Aber deins mit dem Durchfallfach Nummer 1 ist natürlich wesentlich besser. Und damit sind wir bei dir, Thomas, und Florian Denk. Florian Denk habe ich letzten November auf dem Oticon-Symposium gesehen, wo er einen, fand ich, sehr interessanten Vortrag gehalten hat, wo ich mir dachte, dazu sollten wir den mal interviewen und das alles ein bisschen genauer erfragen. Und Thomas, das hast du für uns nun getan. Worum ging's?
Also Dr. Florian Denk leitet den Bereich Forschung und Studien am Deutschen Hörgerätinstitut in Lübeck. Und es geht um nichts Geringeres als die Lebensversicherung der Hörakustikbranche.
Dramatisch.
Gleich mal einen großen.
Also kleiner ging es nicht. Entschuldigung, ich muss nochmal nachhaken. Kleiner ging es nicht als Lebensversicherung.
Er sagt es selbst. Es ist noch nicht mal konstruiert. Genau.
Und diese besteht halt in der Ankopplung. Und da ist es so, ich interessiere mich ja sowieso für Technik und so weiter. Und mir ist halt in den letzten Jahren aufgefallen, dass überall über KI geredet wird und was Hörgeräte für Features haben. Und da wird dann, boten sich die Hersteller aus, die einen sagen, wir haben eine Always-on-KI, die anderen sagen, die wird nur ab und zu mal eingeschaltet, brauchen wir aber auch nicht immer und. Aber worüber kaum noch geredet wird oder viel zu wenig, ist meiner Meinung nach die Ankopplung selbst. Und die Ankopplung besteht nun mal aus den physikalischen Eigenschaften von Hörern und dem, wo die Hörer dran befestigt sind. Und Hörgeräte-Hörer sind halt stark limitiert. Das war für mich jetzt schon mal so sozusagen Ausgangspunkt, so die Frage, wird dieses Thema eigentlich unterschätzt? Und das sagt Florian Denk ganz klar. Sie haben in der Vergangenheit eine ganz interessante Studie gemacht. Und zwar haben sie Normalhörenden Hörgeräte angepasst, also die dann praktisch so linear durchschleusen, und haben parallel auch ganz normale Hearables angepasst. Und kam raus, dass die Hörgeräte, also dass die Leute, die Hörgeräte tragen, die normalhörend sind, damit schlechter Sprache verstehen als ohne. Und das muss ja irgendwas mit der Übertragung dieser Hörer zu tun haben. Also das ist jetzt noch Gegenstand der Forschung. Sie wissen es noch nicht genau, woran es liegt, ob da irgendwie Artefakte entstehen und so weiter. Also jedenfalls ist es so, gibst du einen normalhörenden Hörgeräte, hört er damit erstmal schlechter. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Mit diesen preiswerten Hearables ist das nicht passiert. Nun ist es aber auch so, dass diese Hearables ein ganz anderes Hörersystem haben. Also er hat mir das dann auch genauer erklärt. Ich habe das im Artikel auch ein bisschen angerissen. Ich will jetzt hier kein Fachchinesisch fabrizieren. Aber Fakt ist, dass in Hörgeräten sogenannte Balanced Armature Driver Hörer verbaut sind. Und die haben halt starke physikalische Grenzen. Also die sind auch in einem bestimmten Resonanzbereich nur besonders effektiv, der extra ans menschliche Gehör angepasst ist, so bis 4 Kilohertz und so weiter. Aber die haben einfach aufgrund ihrer Bauart und weil sie halt so klein sind, wie sie sind, haben sie halt eben diese Grenzen. Und da habe ich erst mal gefragt, könnte man da nicht eigentlich mal sich auch mal eine neue Technologie übernehmen? Weil diese Hearables, die Hörer an sich, haben zwar eine bessere Übertragungseigenschaft, aber die verbrauchen natürlich viel mehr Strom.
Ja.
Das sind also keine wirkliche Alternative für Hörgeräte. Da hat er ins Rennen gebracht sogenannte MEMS-Treiber. Also das könnt ihr alles im Artikel
nachlesen. MEMS kennt er ja schon von den Mikrofonen.
Genau, das ist im Prinzip dasselbe, was jetzt schon die Mikrofone verwenden. Und wir wissen ja, dass ein Mikrofon und ein Lautsprecher sehr ähnlich sind. Der eine nimmt halt die Schwingung auf und der andere erzeugt die Schwingung. Ja. Und das sind im Prinzip kleine Chips, wenn ich es richtig verstanden habe, die sozusagen durch Elektrostatik zum Schwingen gebracht werden. Das hat halt den großen Vorteil, dass sie nicht so eine zentrale Aufhängung haben müssen, wie diese Hörer, die wir in den Hörgeräten drin haben. Mhm. Und dadurch könnten die theoretisch sogar bis 20, 30 Kilohertz hoch übertragen. Wir wissen ja, bei Hörgeräten ist im Moment so bei 8 Kilohertz. Also sogar schon, er sagt auch, alles, was oberhalb dieses Resonanzbereichs ist von 4 Kilohertz, fällt schon deutlich ab und darunter halt auch.
Ja.
So, jetzt nun ist dieses Phänomen der Hörakustik ja bekannt und wir versuchen ja als Hörakustiker eine gute Ankopplung zu schaffen, dass halt von dem Signal, was ankommt, möglichst wenig verloren geht. Jetzt muss man noch mal kurz einhaken. Und wir wissen ja, dass deswegen machen wir halt Otoplastiken. Und da habe ich halt eben auch gefragt, wie sollte denn eigentlich ein Hörakustiker ihrer Meinung nach anpassen? Und er hat halt gesagt, so geschlossen wie möglich. Das ist etwas, was in der Praxis oft vernachlässigt wird, aus Zeitgründen, aus Bequemlichkeit, schnell mal ein Dome ans Ohr geknallt oder halt gleich mal aufgebohrt, ohne den Kunden irgendwie vielleicht vorher erstmal dahingehend zu briefen, ja, vielleicht nur mal einen Moment abwarten, ob man sich dran gewöhnt. Aber Okklusion, ich weiß es selbst als Hörgeräteträger, ist die Hölle. Also bevor ich ein Ohrstück trage, was mir Okklusion verpasst, trage ich lieber wirklich tatsächlich, also mache ich es zwar nicht, aber ich würde lieber ein Dome bevorzugen als ein Ohrstück, bei dem ich Okklusion habe, weil das Gefühl ist einfach unerträglich. Bei mir ist ja auch noch so, ich habe ja Morbus Meniere und auf dem Meniere-Ohr geht sowas gar nicht so. Aber jetzt ist der Punkt, das Entscheidende ist, diese Okklusion, dieser Effekt entsteht nur, also überwiegend, das sagt er halt im Interview, in dem knorpeligen Teil vom Gehörgang. Da nimmt die Otoplastik dann Schwingung auf und überträgt es als Schall aufs Trommelfell. Also erstmal ist es so, dass das normale Vorgehen in der Hörakustik halt ist, okay, dann bohren wir halt ein Loch rein und dadurch werden dieser neu entstandene Schall entweicht durch das Loch. Das ist die Belüftung, ja. Also, dass es auch eine Belüftung ist, ist eigentlich nur ein Sekundär. Wichtig ist, dass der Schall da rausgeht. Aber natürlich kommen da diese ganzen Signale, die von einer Millionen Euro teuren, schweren KI berechnet werden, kommen auch ins Ohr und auch von denen entweichen Signale so. Wie kann man das also optimieren? Und sein Ansatz ist, wirklich, also die machen jetzt gerade eine neue wissenschaftliche Studie mit übers Hörwerk wird das sozusagen gefördert. Übers Hörwerk hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal berichtet. Das ist dieser Zusammenschluss von Jade Hochschule, Hörzentrum Oldenburg und EuH, die so Forschungsprojekte mit Bundesgeldern finanzieren. Und in dieser Studie geht es darum, sie testen okklusionsminimierende Otoplastiken, die aber im Prinzip komplett geschlossen sind. Und das Ganze funktioniert so, die sitzen quasi am Übergang vom zweiten Knick. Also im Idealfall sogar noch hinterm zweiten Knick. Das heißt, jetzt kommen wir zu diesen tiefen Abdrücken, Jan, die du erwähntest. Man muss natürlich einen ganz sauberen und möglichst tiefen Abdruck nehmen. Und das ist Handwerk. Deswegen muss sozusagen die Otoplastik im knöchernen Teil sitzen, das heißt möglichst tief. So, und dann dann hält es natürlich nicht. Ne? Also würdest du jetzt einfach nur so einen Stöpsel da hinten reinstecken, hinter den zweiten Knick, hält er nicht. Das heißt, es muss schon eine Halterung haben. Aber da ist es dann halt so, da haben wir auch eine Grafik von ihm bekommen, die ist auch in dem Heft abgebildet. Also diese Otoplastik lässt so viel, wie es geht, vom restlichen Gehörgang frei beim Weg nach draußen. Vor allen Dingen den Bereich nach unten, wo der Kiefer sitzt und nach hinten quasi. Also da wird möglichst wenig Kontakt. Und der Halt kommt dann dadurch zustande, dass in der Ohrmuschel, Klammer auf, der Tragus soll so frei wie möglich bleiben, ja, also weil der auch halt eben Okklusionseffekte auslöst. In der Ohrmuschel wird es dann gehalten durch eine Art entweder Klammer oder du hast so eine Zimberhalterung, ja. Das heißt, wenn das funktioniert, ist es so, dass du eine komplett geschlossene Otoplastik hast, der Kunde hat wenig bis kein Okklusionsgefühl und du hast die volle Übertragung von dem Hörer. Und das wollen die jetzt in der Studie testen, ob das, wie das angenommen wird von den Kunden. Sie vergleichen es dann mit einer herkömmlichen Anpassung, also sprich offene Otoplastik und sogar auch Schirmchen mit diesen komplett geschlossenen. Die können auch in einem Fall, wo es gar nicht geht, auch mal ein bisschen aufgebohrt werden, ist klar. Aber sie versuchen erstmal so geschlossen wie möglich. Und dann vergleichen sie, wie sich das wirklich auf das Sprachverstehen auswirkt und wie die Akzeptanz von den Kunden ist. So, und jetzt komme ich zu...
Aber ich verstehe das auch hier richtig. Das Ganze steht wieder und fällt wieder mit dem Ohrabdruck, den du am Anfang machst.
Und nicht nur das... Deswegen ist auch die Überschrift von dem Artikel, das ist die Lebensversicherung der Hörakustik. Warum das? Weil das, was hier passiert, das ist das wahre Handwerk und das ist etwas, was auch nicht nicht leicht automatisiert werden kann und nicht ersetzt werden kann. Das heißt, du musst den Kunden vor dir haben, du musst diese Kenntnisse davon haben, wie ist der Gehörgang, funktioniert das? Wenn er zum Beispiel zu schmal ist, kann ich vielleicht trotzdem sowas bauen, wenn ich es aus Titan baue? Ansonsten sagt er, sind eigentlich weichere Materialien, die besser abdichten. Also nennt er zum Beispiel auch Thermotech. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und jetzt, warum ist es die Lebensversicherung? Alle anderen Punkte, sagt er, und diese Meinung teile ich auch, können zu weiten Teilen automatisiert werden. Also dieses klassische, ich drehe an irgendwelchen Reglern, erstmal machen wir uns nichts vor, es sind sowieso jetzt schon virtuelle Regler. Also es passiert alles digital. Und dann gibt es ja auch so Techniken, wir haben ja auch in dieser Ausgabe den ACT-Test von Oticon, die sozusagen in situ sozusagen Klänge wiedergeben und mit einem zweiminütigen Test eine große Prognose ausgeben können, wie gut die Sprachverständlichkeit dann ist. Ja, das passiert automatisiert. Und so gibt es ja verschiedene andere Verfahren, zum Beispiel Auto-REM-Fit, dass dann halt eben eine In-Situ-Messung automatisch durchgeführt wird und so weiter. Das heißt, der digitale Teil, den kannst du auch digital ersetzen, sprich durch KI-Funktionen und so weiter. Aber dass der Kunde die bestmögliche Ankopplung gibt, das ist das erstens, wo der Hörakustiker sein Handwerk nach vorne bringt. Und zweitens, und das darf man auch nicht vergessen, ist das auch der Unterschied zu Hearables und wenn Over-the-Counter-Geräte kommen. Ja, dann kann man immer noch sagen, okay, wir als Hörakustiker haben aber dieses Handwerk und nur wir können diese Technik so einsetzen, dass du den Effekt hast. Weil zum Beispiel Apple AirPods, das wusste ich vorher auch nicht, die lösen den Okklusionseffekt durch Auslöschung. Das heißt, die machen eine aktive Eliminierung. die halt eben auch wieder Strom kostet und deswegen halten die auch nicht so lange, ja. Das kannst du aber im Hörgerät nicht durchführen. Das heißt, im Hörgerät brauchst du diese Ankopplung. Der Artikel hat also im Prinzip zwei Appelle. Einmal an die Hörakustiker. Und zwar kümmert euch wirklich, fokussiert euch auf eine gute Ankopplung und schludert da nicht rum, ja. Und das zweite ist an die Hersteller. Also das sag ich, das sagt nicht er wörtlich, aber ich lese das aus dem Artikel raus. Die Hersteller könnten sich mal Gedanken machen, ob man nicht wirklich eine bessere Übertragung hinbekommt, allein schon mit den Hörern. Die sind so limitiert, da sollte man versuchen, wenn man jetzt sich gegen Hearables und so weiter durchsetzen will, langfristig auch da mal eine Weiterentwicklung zu machen. Insofern finde ich, hat dieser Artikel eigentlich in alle Richtungen, sowohl für die Herstellerrichtung als auch in Richtung des Handwerks, eine ganze Menge zu sagen. Und ich bin gespannt, wie die Resonanz ist. Und ja, bin auch vor allen Dingen gespannt auf die Studienergebnisse, aber das dauert natürlich noch, bis das dann alles durchgeführt wird.
Ich war total glücklich, als ich ihn gelesen hatte, fand das sehr interessant und auch nochmal eine gute Weiterführung für alle, die diesen Vortrag von ihm gehört haben beim Oticon-Symposium. Jetzt haben wir 37 Minuten aufgenommen.
Ja, heute wird's lang, aber einen Punkt haben wir noch zu besprechen, oder?
Ja, für euch war das ja jetzt eine schwere Zeit, sage ich mal. Ihr habt ja einen wichtigen Menschen verloren. Also er war ein wichtiger Mensch für die Branche, aber speziell auch für eigentlich die ganze Redaktion der OmniDirekt.
Das kann man so sagen. Ne? Du sprichst es ja schon an. Rainer Hülz ist gestorben am 17. Januar dieses Jahres. Und ja, für uns ist das in jedem Fall ein Verlust. Er war sowohl für Jan als auch für unseren dritten bzw. vierten im Bunde, Benjamin, als auch für mich quasi so der erste Berührungspunkt mit der Hörakustik. Ne? Ich meine, wir kennen das ja irgendwie wahrscheinlich alle. Das ist so eine Branche, von der weißt du gar nichts, die kriegst du nicht mit, wenn du nicht irgendwie zufällig mal da irgendwo einen Ansatzpunkt findest. Oder du halt irgendwann selber schwerhörig wirst. Und bei mir war es so, genau wie bei Benjamin, dass Rainers Sohn Nico uns mal da irgendwie drauf angesprochen hat, ob wir mal gucken wollen, was da denn so los ist, was sein Vater denn so macht und ob wir ihn nicht vielleicht ein bisschen unterstützen könnten und so weiter. Und damit war Rainer dann einfach so der, ich will jetzt nicht sagen Spiritus Rector, weil er uns nicht in dem Sinne was vorgelebt hat und uns beeinflusst hat sozusagen in unserem Denken. Er war, wenn überhaupt, einfach einer, der eine Tür aufgemacht hat, durch die wir dann eigenständig durchgehen sollten, konnten, mussten. Aber in jedem Fall ist er schon so eine sehr wichtige und auch eine Zeit lang fördernde Figur für uns gewesen.
Ja, und ich denke, es war auch eine Person, die uns hat machen lassen, die immer ansprechbar war, wenn wir denn mal wirklich Fragen hatten. Und uns gewiss nicht ständig Stöcke zwischen die Beine schmiss, wenn wir auf irgendwelche wilden Ideen kamen, wenn wir miteinander diskutiert haben.
Und das ja auch, ne, also man muss dazu sagen, als wir angefangen haben mit Rainer zu arbeiten, hat Rainer die Audio-Infos und das Otology-Magazin gemacht. Und auch als wir dann Jahre später die OmniDirekt gegründet haben, nach keine Ahnung wie viele Jahre haben wir da zusammengearbeitet, 12, 13 Jahre schon, ist er ja trotzdem immer für uns ansprechbar geblieben, ne? Und hat uns halt auch insbesondere, so das war halt so seine große Stärke, jetzt in den letzten Jahren zumindest so branchenhistorische Artikel geliefert für die OmniDirekt. Und die habe ich eigentlich immer gerne gelesen, die waren eine coole Bereicherung. Da hatte ich großen Spaß dran. Einen habe ich noch, den werde ich sehr wahrscheinlich in der März-Ausgabe veröffentlichen. Aber damit ist da nun ein Strich drunter. Genauso wie unter der Möglichkeit, ihn nochmal anrufen zu können, wenn man irgendwas wissen will. Also es ist schon krass.
Ja, es war der erste von den Artikeln, die ich quasi Korrektur gelesen habe. Und der hat mich schon sehr berührt. Also es ist ein trauriger Anlass, aber es ist auch ein schöner Artikel, weil er einfach so schön aufführt, was er auch alles in der Branche bewirkt hat und auch hinterlassen hat.
Ja, ja.
Also ich für mich kann nur sagen, ich wäre womöglich nie auf euch Jungs da gestoßen. Rainer hat mir ermöglicht, meinen Hamburger Teil meines Lebens kennenzulernen.
Man muss dazu sagen, du bist ein Großneffe, ne? Also die deutsche Seite deiner Familie ist mit Rainers Familie sozusagen verwandt.
Genau. Und Rainer war der Lieblingsneffe meiner Oma.
Ja.
denen ich einem Leben lang kaum über den Weg gelaufen war. Insofern, meine Oma hatte immer zu mir gesagt, du solltest mal Rainer kennenlernen.
Zum Glück ist es dazu gekommen.
Er musste erst bei mir anrufen. So haben wir uns irgendwann kennengelernt.
Und heute sitzen wir hier.
Genau. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich denke, das ist ein guter Moment, um da jetzt zum Stopp zu kommen, sozusagen, unserer Aufzeichnung. Weil wir könnten ewig in Erinnerung schwelgen, wenn es um Rainer geht. Ne? Also über den kannst du echt vieles erzählen, vieles Gutes. Und dazu vielleicht dann irgendwann an anderer Stelle noch einmal. Aber an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden.
In diesem Sinne. Ciao, ciao.
Omni Direct.